Jesus, dass der Marc, dass du ihn berufen hast und dass er dein Diener ist. Segne ihn und segne das Wort, das er uns weitergibt. Amen.
Amen.
Das ist Kamine.
Das geht da, ja. Ja, ich freue mich unheimlich, wieder einmal da zu sein. Alte Gesichter gesehen, neue Gesichter gesehen. Für die, die nachher gerade weg müssen auf Hai oder so, mit den anderen können wir noch ein bisschen austauschen. Es geht uns gut, in Davos. Mit den Herausforderungen vom Leben, die halt sind. Wir sind jetzt Davos aufgehoben. Wir haben uns gut daran gewöhnt. Was ich mich noch nicht so daran gewöhnt habe, ist, diesen Tis, den ich vorhin geklebt habe, hat immer geheißen, ja, ich gehe auf diesen Tis auf, oder? Jetzt muss ich mich daran gewöhnen, dass ich von diesen Tis sage, ich gehe auf Davos auf, weil das noch höher oben ist. Das ist etwas, was ich mich noch nicht daran gewöhnt habe. Aber sonst geht es uns gut. Kinder, ja, haben es eigentlich auch gut. Manchmal vermissen sie ein bisschen gewisse Sachen, aber das ist, glaube ich, normal auch. Dass man, ja, hat mit dem auch offen kann sein und wir sind gut unterwegs. Ganz liebe Grüße von der Gemeindeleitung von Davos. Gemeinde habe ich so als Ganze, würde sicher auch Grüße mitgeben. Wir werden dann, sind wir dran mit dem Hans-Jörg zusammen zu organisieren. Eine Auffahrt werden wir wahrscheinlich so ein Treffen miteinander machen, wo wir miteinander auch einmal kennenlernen können. Und wir sind ja auch fest im Gebet miteinander verbunden. Wir probieren auch einander da gegenseitig zu unterstützen. Gebet ist Stichwort, wird auch heute Thema von der Predigt sein. Und sonst, wenn ihr noch Fragen habt, kommt auf uns zu. Es ist einfach schön, da dürfen sie. Genau, ich werde jetzt wechseln auf Hochdeutsch, damit, ich glaube, das macht ihr immer noch so, oder? Ja. Machen das in Davos auch so, weil da haben wir auch immer wieder Gäste oder von anderen Ländern. Und ich finde es auch schön. Und im Himmel werden wir eine Sprache sprechen dann, da freue ich mich auch. Oder ich weiß nicht, wie das geht, da werden wir uns einander verstehen. Da ist nicht so mühsames Schweizerdeutsch oder Romanisch oder so. Aber ich bin dann immer noch stolzer Romane dann im Himmel, glaube ich, auch noch. He? Daher können wir das getrost im Himmel sein, wie ich vorhin gesehen habe. Ja, Gebet. Ich möchte zuerst euch mitnehmen in eine Geschichte. Ja, so war ich noch früher. So süß und knackig noch mit 20. Dankeschön. Ein bisschen mehr graue Haare. Ein bisschen mehr graue Haare habe ich bekommen. Ne? Aber danke fürs Kompliment. Genau. Als 19-Jähriger bin ich in die USA gegangen. Für fast ein Jahr. Nach der Matura wollte ich ein bisschen Abenteuer schnuppen, wollte ich raus in die Welt gehen, mal Freiheit spüren, erleben, was es heißt, einfach nicht bestimmt zu werden von anderen, habe ich mein Abenteuer gehabt. Schlussendlich, das ist jetzt hinten dran, war das so die Nordamerika, Mittelamerika, die Ostküste, die Westküste, habe ich an vielen Orten besuchen dürfen. Das Abenteuer fing an, als ich zum Reisebüro ging. Habe da alle Unterlagen holen dürfen, auch mein Visum, mein Pass machen dürfen. Und dann wurde alles geregelt, dann stieg ich ins Flugzeug, flog über den großen Teich hinweg, landete in New York. Ich war noch nie in einer großen Stadt. Zürich war die größte bisher, oder? Ich hatte noch keine Übernachtung organisiert in New York. Könnte ich heute fast nicht vorstellen. Meine Eltern, ja, das war einfach so. Aber das war Abenteuer, das war pures Abenteuer. Und dann kam ich zum Einreisekontrolleur, da den Zollbeamten. Ich habe ihm meinen Pass entgegengestreckt. Er hat mein Pass gemustert, geschaut, ob ich das bin, he? Dann mein Visum, und dann hat er gefragt, ja, wie lange das ich gedenke zu bleiben? Ja, fast ein Jahr. Da hat der Kopf geschüttelt und gesagt, geht nicht. Sie haben nicht das Recht, so lange da zu bleiben. Ihr Visum ist für 6 Monate ausgestellt. Das war mein erster Frust. Was soll das? Ich habe ja, Reisebüro hat das ja abgeklärt. Später ging ich dann in Washington DC auf die Schweizer Botschaft. Das haben die mir das Gleiche gesagt. Sie haben nicht das Recht, so lange da zu bleiben. Sie müssen den Flug vorschieben. Ich war schon damals dickköpfig. Ich habe gefunden, geht nicht, lasse ich nicht zu. Und dann ging ich nach Vancouver, nach Kanada und wollte ein neues Visum beantragen. Da habe ich auch wieder der Frau da am Schalter, weiß ich noch gut, meinen Pass entgegengestreckt. Sie musterte den und sagte, nein, Sie müssen kein neues Visum beantragen. Und zeigte mir ein kleines M da drauf. Und das hieß Multiple Entry Visa. Und ich konnte da einfach raus und reingehen. Einfach höchstens 6 Monate im Land bleiben, dann wieder raus, wieder rein. Hat sie mir gesagt, nein, Sie haben das Recht, länger zu bleiben. Sie haben das Recht, ein Jahr da zu bleiben, kein Problem. Das Entscheidende war dieses M. Oh, dankbar. Und dankbar für meine Hartnäckigkeit ging ich dann auf neue Abenteuer. Thema von heute, das Gebet. Abenteuer oder Frust? Was ist es für dich? Versuch ganz kurz dir eine Antwort zu geben. Ist das Gebet mit Gott, das Zusammensein im Gebet, Abenteuer oder ist es Frust? Ich möchte da dazu einen Einstiegstext lesen aus Lukas 18. Dieser Text wird oft missbraucht, würde ich sagen, weil falsch verstanden. Und umso tragisch ist, dass wir ein völlig falsches Bild von Gott bekommen, wenn wir diesen Bibeltext falsch verstehen. Und da drin, ihr habt vielleicht gemerkt, ich habe ein paar Mal wiederholt in meiner Einstiegsgeschichte, Sie haben kein Recht, so lange zu bleiben. Dieser Bibeltext ist vernetzt mit einer Rechtsfrage zu Gott und ist ganz entscheidend für das Gebet. Und ich möchte heute nicht ins Detail, viel Detail bringen vom Gebet her, aber diese Grundfrage klären. Was für eine Position, wie stehen wir vor Gott? Und was berechtigt uns, zu Gott zu gehen mit unseren Gebeten? Aus Lukas 18, ich lese mal die Verse 1 bis 5. Er sagte aber ihnen auch ein Gleichnis dafür, dass sie allezeit beten und nicht ermatten sollten. Und sprach, es war ein Richter in einer Stadt, der Gott nicht fürchtete und vor keinem Menschen sich scheute. Es war aber eine Witwe in jener Stadt, und sie kam zu ihm und sprach, schaffe mir Recht gegenüber meinem Widersacher. Und eine Zeit lang wollte er nicht. Dann aber sprach er bei sich selbst, wenn ich auch Gott nicht fürchte und vor keinem Menschen mich scheue, so will ich doch, weil diese Witwe mir Mühe macht, ihr Recht verschaffen, damit sie nicht am Ende komme und mir ins Gesicht fahre. Exakt hier machen wir häufig den Fehler, aufzuhören mit dieser Geschichte. Oh ja, und mit so einem Gott sollen wir reden, mit so einem mürrischen, launischen, wählerischen, knauserigen Gott wie dieser Richter. Das ist völlig demotivierend. Das überfordert uns. In eine Beziehung zu gehen mit solch einem Gott. Hartherzig, egoistisch. Aber dann geht's weiter. Zum Glück. Vers 6 steht da, und der Herr sprach, hört, was der ungerechte Richter sagt. Die Bibel nimmt hier nochmals das Bild des Richters auf. Er nimmt das Bild des Richters auf, um diesen dunklen Hintergrund, den wir vorhin gelesen haben, diese Situation, die unbefriedigend ist, zu beleuchten, zu dramatisieren, um nachher leuchtende Diamanten zu zeigen. Und Vers 7 aufleuchten zu lassen. Gott aber wird er nicht seinen Auserwählten Recht schaffen, die Tag und Nacht zu ihm rufen, wenn er auch lange zuwarten mit ihnen. Gott aber, im Griechischen heißt das De Theos, aber, das ist ein ganz starkes Wort. Gott ist anders. Gott macht es anders. Gott möchte das nicht so. Hier leuchtet die Bibel ganz klar auf einen Kontrast hin, auf ein Kontrastbild. Der Richter ist so, Gott ist anders. Vers 7. Gott aber, sollte er das Recht seiner Außerwählten nicht ausführen, die Tag und Nacht zu ihm schreien, und sollte es ihnen lange hinziehen. Die Außerwählten. Wer sind die Außerwählten? Solche, die im Pass bildlich gesehen ein M haben. Ein Recht haben, zu ihm zu gehen. Das sind Menschen, die mit ihm leben, den Heiligen Geist in sich tragen. Zudem ist der Satz als Frage formuliert, als rhetorische Frage. Wisst ihr, was eine rhetorische Frage? Man stellt eigentlich eine Frage und die Zuhörer wissen eigentlich die Antwort und können die Antwort selber geben. Und Gott möchte, dass wir diese Frage beantworten. Nein, nein, Gott ist eben nicht so wie der Richter, sondern er ist anders. Er ist so, wie es eben als Kontrastbild zu geben ist. Als Bild gesehen, hier ist ein Richter, ist der Richter, hier ist die Witwe, die stürmt, der Richter dann findet, oh, ja, dann halt oder so. Und Gott ist aber anders. Gott wird seinen Auserwählten nach ihm rufen, zum Recht verhelfen. Gott sagt, schaut, in diesem Gleichnis, in diesem Bild ist das so, aber bei mir läuft das anders. Bei mir läuft das anders. Vers 8 unterstreicht es auch nochmals. Ich sage euch, er wird ihnen schnell Recht schaffen. Doch wenn der Sohn des Menschen kommt, wird er auch Glauben finden auf der Erde? Dieser letzte Satz steht so ein bisschen schräg in der Landschaft, im Kontext dieses Abschnittes. Wieso steht da von Glauben? Hat der Glaube, das Vertrauen, wie auch das griechische Wort betont, etwas mit dem Erhören der Gebete zu tun? Dazu komme ich später nochmals zurück. Halten wir mal fest, das Thema Gebet wird hier mit einer Rechtsfrage vernetzt, in diesem Gleichnis. Es bezeichnet, also beschreibt den rechtmäßigen Zugang zu Gott. Wir haben ein Kindsrecht, beim Vater zu gehen. Wir haben ein Zugangsrecht, den Gott sauber und genau gelöst hat. Und ich glaube, wenn wir das verstehen, dann ermöglicht das uns, eine Basis zu schaffen für ein motivierendes und leidenschaftliches Gebetsleben, auch mit Gott. Ich möchte da noch ein bisschen vertiefen. Wie wurde das möglich? Dazu schauen wir einen Vers aus dem 2. Korintherbrief an, Kapitel 5, 21. Denn Gott hat den, der von keiner Sünde wusste, Jesus Christus, für uns zur Sünde gemacht, damit wir in ihm, in Jesus Christus, die Gerechtigkeit würden, wie vor Gott gilt. Wir können Gerechtigkeit werden, die vor Gott gültig ist. Hier haben wir auch wieder diese Rechtsfrage, die Gerechtigkeit. Da geht es um die Gerechtigkeit, die Gott auf sich selber gesetzt hat. Und seit wann ist das so? Die Antwort bekommen wir im ersten Teil dieses Satzes. Denn Gott hat den, der von keiner Sünde wusste, Jesus Christus, für uns zur Sünde gemacht. Im Vorfeld der Kreuzigung, stellen wir uns das mal vor. Im Vorfeld der Kreuzigung donnerte die ganze Sünden- und Schuldlast der Menschheit auf Jesus ein. Stellen wir uns vor, alles, was schräg geht in dieser Welt, über die ganze Menschheit hinweg, über Jahrtausende, ein 24-Stunden-Produktion der Sünden der Menschheit donnerte auf Jesus herein. Gott Vater hat gesagt, da möchte ich ein Zeichen aufsetzen, das Kreuz symbolisch in die Landschaft gesetzt, um dem ein Ende zu machen, um dieser Trennung ein Ende zu machen, weil es einfach die Sündenlast unbewältigbar schien oder war. Jesus Christus, mein Sohn, sagte Gott Vater, ich gebe meinen Sohn hin für eure Sünden, um da ein Friedensangebot zu schaffen. Sofort, endgültig, für immer, für ewig. Für die, die es möchten. Immer wieder das Kreuz als Zeichen. Hier und jetzt. Und so hat Gott den Zugang geschaffen. Diesen Zugang wird er uns nicht verwehren. Wie beim Zollbeamten. Nein, sie haben nicht das Recht, so lange zu bleiben. Wir dürfen und sollen bei Gott bleiben und in seine Gegenwart kommen. Ein Schritt des Glaubens, das ist wichtig. Ein Schritt des Vertrauens auf Gott hin, das brauchen wir. In Römer 5,2 steht auch, durch ihn, durch Jesus Christus, haben wir den Zugang im Glauben zu dieser Gnade, in der wir stehen. Da ist er wieder, dieser Zugang im Glauben. Was Jesus vollbracht hat, durch ihn haben wir den Zugang. Nicht durch eine gewisse Art von Frömmigkeit, nicht durch eine Kirchenzugehörigkeit, nicht durch die Art des Betens, sondern nur durch Christus haben wir Zugang zu dieser Gnade. Und während du das, den Zugang betrittst, bist du genau mittendrin, in der wir stehen. Wir sind mittendrin in diesem Gnadenzustand. Das ist doch genial, befreiend für uns, wenn wir sehen. Und so können wir Gebetsleben auch als Abenteuer erleben. Das klingt jetzt wunderbar. Aber die Praxis zeigt manchmal andere Sachen. Gebete, die nicht erhört werden, frustrieren uns. Wir haben vorgestern Abend haben wir die neuen Jugendräume in Davos eingeweiht mit unseren Jugendlichen. War eine große Freude, mit ihnen da zu sein und das zu erleben. Dann haben wir den Film geschaut, Gott ist nicht tot. Ich weiß nicht, wer von euch die kennt, wer den Film kennt. Es ist wirklich ein sehr guter evangelistischer Film. Da ist der Professor auch. War christlich geprägt. Er hat gebetet, dass seine Mutter gesund wird. Die Mutter ist gestorben und er hat diesem Gott, diesem christlichen Gott den Rücken gekehrt und alles dran setzen wollen, den atheistischen Weg einzuschlagen. Und nichts wollte ihn davon abbringen. Sachen, die wir erleben, prägen uns. Frustrationen auch. Und manchmal wird das Gebetsleben zu einem Frust, zu einer der langweiligsten Tätigkeiten, die es so überhaupt gibt als Christ. Aber solche Bibelstellen, wie ich vorhin angeführt habe, lassen mich wieder, immer wieder auch wenn ich nicht sehr motiviert bin zum Beten. Aber es lässt mich diese Herrlichkeit, diese Nähe von Gott spüren und erleben, dass eben Gott nicht tot ist und dass er für mich diesen Zugang gemacht hat. Ja, wie bei anderen Tätigkeiten auch, braucht es Werkzeuge und Techniken. Zum Beispiel, wahrscheinlich gesehen, da habe ich schon was hingestellt. Kartoffeln. Ich kann die Kartoffel, normalerweise die meisten machen das, ich habe gehört, nicht alle machen das, gell? Aber normalerweise schneide ich die Kartoffel. Gemäß und Gabel in unserer zivilisierten Welt. Also nachher habe ich schon noch Hunger dann. Oder es geht aber auch ohne, oder? Seid ihr einverstanden? Ich kann auch Messer und Gabel auf die Seite legen. Geht vielleicht schneller. Ich kann die Kartoffel auch so essen. Es kommt beim Beten gibt es auch Techniken. Es gibt auch Umgebungen, die einem das Beten einfacher machen. Aber es ist nicht unbedingt nötig. Es gibt Sachen, die einem helfen dazu. Sie sind nicht unwichtig, aber es ist wichtig, dass ich dem Bedürfnis nach Nähe zu Gott nachgebe und bete. Beim Hunger ist es gleich. Manche haben mehr Hunger, ich zum Beispiel. Ich esse gerne und habe häufig Hunger. Und dann ist das, gebe ich dem nach. Wichtig ist, dass ich esse. Wichtig ist nicht, wie ich es esse unbedingt. Also ich bin jetzt vielleicht mit ganz noblen Leuten dran, da hinkt das Beispiel ein bisschen. Aber wichtig ist, dass ich diesem Bedürfnis nachgebe und dieses Bedürfnis auch erleben kann, wie ich eben auch beim Gebet habe. Hey, wir haben eine große bewegende Macht mit unseren Gebeten. Gott braucht unsere Gebete, um Dinge in dieser Welt zu bewegen. Ich kann die Kartoffel einfach nicht essen und denken, bis ich die perfekte Technik habe, bis alles stimmt, lasse ich die da. Vielleicht verhungere ich. Irgendwann. Wichtig ist, dass wir beginnen zu beten. Ich weiß nicht, diejenigen, die verheiratet sind unter uns, ob ihr in der Ehe miteinander betet. Hat eine riesige Kraft auch. Ist beziehungsbildend. In unseren Ehen ist es nämlich so, und seien Sie jetzt als Beispiel, dazu man kann das auch noch übertragen in andere Situationen rein, aber ich finde, Ehe ist wirklich ein sehr umkämpftes Gebiet, auch heutzutage. In unseren Ehen ist das so, man verliebt sich irgendwann einmal, oder? Und dann findet man ziemlich alles toll am Ehepartner, oder? Und dann geht es eine Weile. Und dann findet man die Sachen nicht mehr so wahnsinnig toll, die man vielleicht toll gefunden hat, weil man sich daran gewöhnt, ist ganz normal, oder? Die Gewöhnung bringt das dann mit sich. Und dann kommen die Sachen zum Vorschein, die ich eben nicht so oder gar nicht bemerkt habe und die nicht lieben gelernt habe, die ich vielleicht nicht so toll finde am Ehepartner. Und dann irgendwann kommt es vielleicht zur Frage, ja, wie habe ich überhaupt diesen Menschen heiraten können? Und genau in diese Situation können wir hinein miteinander hineinbeten. Stellt euch einmal vor, wir beten zusammen als Ehepartner in dieser Situation, wenn es möglich ist. Aber nicht für das schöne Wetter, nicht für den Weltfrieden, sondern für die Kanten und Ecken des Ehepartners, die mich auf die Palme bringen, die mit denen ich nicht zurechtkomme. Wenn das möglich wird, dann kann Gott Dinge bewegen in meinem Leben. Also nicht, vielleicht kennt ihr das Dreieck, das Ehedreieck, aber da vielleicht Mann, Frau und Gott, aber das kann auch sein Mensch, Mitmensch und Gott. Das kann man verschieden anwenden. Da unten, da den anderen verändern zu wollen, vergesst das. He? Nehmt das mit heute Morgen. Wenn ihr den anderen verändern wollt, das geht nicht. Ich habe das jahrelang versucht. Geht nicht. Das Erfahren. Geht nicht. Was geht? Gott kann den Menschen verändern. Nun kommt es manchmal vor, dass Gott nicht den anderen verändert, sondern mich. Und dazu muss ich auch bereit sein. Und ich glaube, gerade im Gebet werden wir mit der Perspektive Gottes konfrontiert. Wenn ich bereit werde, mich darin verändern zu lassen, wenn wir beten in der Ehe und sagen, diese Kanten, diese Ecken möchte Gott an mir abfeilen, dann kann ganz viel laufen. Gebet verändert das Einklinken in die Gegenwart Gottes. Das ist heilend. In ganz verschiedenen Situationen. Und noch ein Punkt zum Gebet. Statistisch gesehen beten Frauen mehr als Männer. Habe ich mal gelesen. Aber liebe Männer, Gebet, beten ist keine Frauensache. Bitteschön. Vielleicht ist es so, weil man das Gefühl hat, man sitzt zusammen, ist ein bisschen feminin angehaucht, aber ist keine Frauensache. Keineswegs. Wir Männer müssen auch unser Gebetsleben maskulin gestalten, ist wichtig, um ein kraftvolles und wirkungsvolles Gebetsleben hinzubekommen. Sucht eure Umgebungen, sucht eure Dinge, die euch gut tun für ein gutes Gebetsleben zusammen mit Gott. Ich möchte euch mitnehmen in zu einem Menschen, von dem wir viel lernen können in diesem Zusammenhang, der ein wirkungsvolles Gebetsleben gehabt hat. Das ist der Prophet Daniel. Ist ein Mann übrigens, seht ihr, liebe Männer. Die meisten von euch kennen wahrscheinlich die Geschichte, den Hintergrund, babylonische Gefangenschaft des Volkes Israel. Prophet Daniel war ein Gelehrter, konnte am Königshof sehr viel lernen auch, hatte besonders viel Ansehen auch bei den Königen. Zuerst war das Nebukadnezar, dann Belsazar, dann später, besonders auch bei Darius war das sehr angesehen und er hatte viel Vertrauen. Aber Daniels Erfolg, auch menschlichen Erfolg, hing von einem wichtigen Punkt ab, nämlich von seinem powerful Gebetsleben, sage ich mal, also kraftvollen Gebetsleben da drin. Und wir lesen in Daniel 6,11, und als Daniel erfuhr, dass die Schrift aufgezeichnet war, ging er in sein Haus und er hat in seinem Obergemach offene Fenster nach Jerusalem hin und dreimal am Tag kniete er auf seine Knie und betete und lobpries vor seinem Gott, wie er vor dem getan hatte. Prophet Daniel betete viel. Wie hat er das gemacht? Wieso wurden seine Gebete erhört? Und die meinen vielleicht nicht. Ich möchte mit euch ein paar Punkte anschauen dazu. Zuerst einmal glaube ich nicht, dass alle Gebete von Daniel erhört wurden. Er hatte vielleicht auch gebetet für die Regierungsbeamten des Königs, für die Leute um ihn herum. Von dem lesen wir wenig. Hat vielleicht gebetet für seine Feinde, für seine eifersüchtigen Feinde, die ihn immer nach dem Leben trachteten. Häufig sehen wir nur die Highlights, auch bei anderen Menschen. Boah, der ist halt so, ich bin anders. Hä? Auch die haben Schwächen. Auch bei denen ist nicht alles aufgegangen. Und ein zweiter Punkt. Daniel hat sich Gott zugewendet. Zuwenden bedeutet, nicht gerade mit Reden loslegen und dann eine Stunde reden und nichts hören. Ich bin überzeugt, dass Daniel viel gehört hat auf Gottes Stimme. Und es beginnt mit dem Hören. Das Gebet beginnt für mich auch immer wie mit Hören. Ich höre auf Gottes Stimme. Das ist eine besonders wichtige Eigenschaft. Wenn ich mein Angesicht jemandem zuwende, also wenn ich mit Hans-Jörg rede, dann schaue ich ihm die Augen, dann weiß er, dass ich mit ihm reden möchte. Wenn ich mit meiner Frau rede, schaue ich sie an. Ich wende mir mein Angesicht ihr zu. Wir Christen manchmal, oder viele schließen ja die Augen beim Beten. Ist eine gute Idee auch. Es ist nichts dann, das ablenkt um uns herum. Aber so steht es ja nicht in der Bibel unbedingt. Aber es ist eine gute Idee, oder eine gute Variante, das so zu machen. In meinem Büro in Davos habe ich so gegenüber meinem Schreibtisch, wo ich meistens auch dann bete, wenn ich da bin, habe ich ein Sofa. Manchmal stelle ich auch, gerade wenn ich klagende Gebete habe, stelle ich mir Jesus auch vor da. Und ich schaue ihn an. So habe ich ein Gegenüber. Und ich glaube, Gott, Jesus zuwenden im Gebet bedeutet das auch. In seine Gegenwart kommen. Die Gegenwart Gottes auch bewusst sein. Daniel hat mit Gott eine Beziehung gehabt. Der dritte Punkt. Und es ist eine Beziehung von Oberpriorität. Und es braucht Disziplin. Ich muss ehrlich sagen, auch mein Gebetsleben. Es ist so umkämpft. Ich muss wirklich schauen, dass ich immer wieder Zeiten finde dafür. Wieso ist das so? Wieso ist es das, dass wir Christen als so hohe Priorität erachten, in der Praxis so schwierig? Wieso ist das so? Ich bin überzeugt, dass es etwas ist, weil Gebet verändert auch in der geistigen Welt etwas. Hoffe ich sogar. Und das ist auch eine Verheißung von Gott. In der geistigen Welt braucht Gott unsere Gebete, um Dinge zu verändern. Und ich glaube, genau da ist auch, dass dem Widersacher nicht egal ist, ob wir beten oder nicht. Der möchte uns von dem Gebet abbringen. Das ist für mich eine Realität. Im 1. Petrus 5, 18 steht auch, kennen viele von uns, seid nüchtern und wach, denn euer Widersacher, der Teufel, geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlingen kann. Und das ist auch im Gebet so. Wir haben die mächtigste Waffe in der unsichtbaren Welt mit dem Gebet. Aber es braucht Disziplin auch immer wieder, dran zu bleiben. Eine Änderung unseres Charakters, eine Stärkung unseres Charakters. Und wir müssen das üben. Und Daniel schaute auch, Punkt 4, dass die Sünden keinen Platz in seinem Leben haben. Ich glaube, das ist doch immer wieder auch etwas, was wir in den Fokus bringen sollen. Bei uns im freikirchlichen Kontext nicht so so üblich. Aber seit einiger Zeit gehe ich zu einem Mann hin, wenn es sich so ergibt. Und ich habe abgemacht mit ihm, dass ich ihm wirklich die Sachen erzähle, die nicht gut laufen in meinem Leben. Meine Sünden vielleicht. Die Sachen, die ich stolpere immer wieder. Wieso mache ich das? Weil ich glaube, in der geistigen Welt, wenn ich etwas ans Licht bringe, mit jemandem darüber rede, dann hat das nicht mehr die Kraft über mich. Dann kann der Widersacher mich nicht anklagen und sagen, hey, du hast wieder Sünde in deinem Leben. Es ist wirklich befreiend, es ist gut, wenn wir das machen. Steht auch im Wort Gottes, dass wir die Sünden uns einander bekennen sollen. Versucht es mal vielleicht auch aus. Es ist kraftvoll, mit einer bereinigten Sündenlast im Gebet vor Gott zu bewegen. Und Daniel schaffte Gefäße für Gott. Dreimal am Tag, haben wir gelesen, ist er in die Kammer gegangen, in sein Zimmer. Ich möchte euch eine Formel mitgeben. Die steht da unten. 3 mal 3 plus 3. Vielleicht könnte man sagen, 3 mal 3 Stunden. Nein, nicht 3 Stunden. Für die, die möchten, die schon voll im Gebetsleben dran sind, braucht es vielleicht nicht. Aber wenn dein Gebetsleben aus irgendeinem Grund verkümmert ist, versuch das aus. Lege dir 3 Zeiten am Tag fest. Nur ganz kurze Zeiten. 3 mal 3 Minuten plus 3 Minuten. Vielleicht. Vielleicht ist es auch etwas anderes. Aber es hilft manchmal, eine Struktur zu finden, um wieder Gebetsleben entfachen zu können. Vielleicht bist du wirklich schon leidenschaftlich im Gebet unterwegs. Dann gratuliere ich dir. Gott wird und hat mit dir viel bewogen. Vielleicht hast du früher mal das Gebet als tolle Zeit erlebt. Mittlerweile ist Frust eingetreten, aus verschiedenen Situationen heraus. Ich weiß, dass hier drin viele Leute, das gläubig werden, ihre Verwandten, Bekannten beten, viele Jahrzehnte. Und es ist ziemlich frustig. Bleiben wir trotzdem dran, das Gebetsleben neu zu entdecken. Vielleicht hast du noch nie die Kraft des Gebetes erfahren. Versuch's aus. Es ist eine ungeheure Kraft. Vielleicht hast du auch das Gefühl, es ist so langweilig. Ich habe viel Spannenderes zu tun. Hey, ich garantiere dir, wenn du Sachen mit Gott erleben darfst, die sich verändern, dann ist es gar nicht langweilig. Dann ist es Abenteuer. Und ich glaube, dass man etwas bewegen kann. Dazu noch eine letzte Geschichte. Vor einigen Jahren wurde ich dahingehend ziemlich beschämt. Mein Sohn, Nathanael, war noch ein bisschen kleiner, anfangs Primarschulzeit, glaube ich. Ich hatte nächsten Tag oder in der Folge eine wichtige wichtigen Einsatz und Migräne kam hoch. Und bei mir ist das ziemlich deftig gewesen. Es waren wirklich starke Symptome und ich habe gesagt, oh, das geht gar nicht. Und dann ist du mir gekommen und gesagt, du Papa, ich bete für dich. Okay, kann nicht schaden, aber naja. Er hat für mich gebetet. Gott, mach, dass Papa keine Migräne mehr hat. Ein einfaches Gebet. Nach einigen Minuten waren die Symptome tatsächlich weg. Und kamen auch nicht mehr. Trotz meiner Skepsis waren sie weg. Und ich bin dann zu Nathanael gegangen, habe ihm gesagt, hey Nathanael, du, danke fürs Beten, es hat geholfen. Und die Antwort, die Nathanael mir dann gegeben hat, ja, hat mich beschämt, bestürzt. Nämlich gesagt, ja, klar, Papi, du hast, wenn wir beten, ändert sich ja was. Gott verspricht uns das. Du hast mir auch immer gesagt, wir sollen beten und dass Gott erhöht. Ich bewege diese Antwort immer noch in meinem Herzen. Als Schatz wirklich auch für mein Gebetsleben hinein. Trotz meiner Skepsis, trotz meinem Unglauben hat Gott Sachen bewegt. Durch meinen Sohn, ich als abgehender Theologiestudent, kann da von meinem Sohn was lernen. Danke, Nathanael. Ich möchte jetzt, dass wir einfach mal still werden noch. Dass wir Sachen bewegen. Nicht unbedingt jetzt reden mit Gott und einfach mal auf Gott hören. 1-2 Minuten. Was hat Gott uns zu sagen? Schließe dann mit deinem Gebet. Möchte dir danken, dass du deinen Sohn nicht verschont hast, um uns diesen Zugang zu ermöglichen, diesen Zugang in die Audienz zum König. Danke, dass wir das leben dürfen und das vor Augen führen dürfen, immer wieder neu, was du für uns getan hast und welches Vorrecht wir haben, Gemeinschaft im Gebet mit dir zu haben. Ja, danke, dass du uns zu uns reden möchtest, uns weiterbringen auch willst, uns auch unser Umfeld verändern möchtest durch auch unsere Gebete, durch das, was, um was wir ringen auch in den Gebeten. Danke, dass wir es richtig verstehen dürfen, dass du es gut meinst mit uns, dass du ein unendlich liebender Vater bist. Segne unsere Leben, das, wie wir leben und unsere Gedanken. Ziehe zu dir sie hin, dass wir ein Leben mit dir erleben dürfen, das einem Abenteuer gleich und nicht einem Frust. Danke, Herr. Amen. Ich habe noch